Vierte Halbzeit.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Vierte Halbzeit, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Grüß dich, Timo.
Thomas, hi.
Hi. Timo, es wird, glaube ich, eine wilde Folge heute, ne? Weil es so ein bisschen nur indirekt mit dem Fußball in Dortmund zu tun hat. Zumindest geht es nicht um Sport. Ich glaube, es geht gar nicht groß um Sport und nicht um Tore, nicht um Bälle, nicht um Zweikämpfe. Es geht eher darum, was so am Wochenende alles passiert ist in Dortmund. Und wir gucken auch in die Nachbarstadt Castrop-Rauxel einmal rüber. Bleiben aber, glaube ich, zum Start in Dortmund, denn da sind Dinge passiert, die man eigentlich nicht sehen will. Wir hatten zwei Spielabbrüche, wir hatten eine Massenschlägerei. Ich glaube, für meisten Aufsehen hat eine Massenschlägerei gesorgt am Wochenende.
Ja, leider ist das so. Also das muss man vielleicht vorab einmal sagen. Und echt gruselige und auch bedrückende Szenen, die sich da abgespielt haben. Insgesamt am Wochenende, aber besonders beim TuS Ewing. Das Spiel gegen den FC Roche 2 wurde nicht abgebrochen. Obwohl es, glaube ich, das kann man jetzt schon sagen, eigentlich so das war, wo am meisten passiert ist, was ein Abbruch definitiv gerechtfertigt hätte. Also es war schon kurz vor Schluss das Spiel. Roche hatte erst 2-0 geführt, dann hatte Ewing ausgeglichen, war dann irgendwann zu Beginn der Schlussphase, ich glaube in der 82. Minute in Führung gegangen. Und eigentlich hat es ganz ruhig begonnen, das Spiel, aber mit zunehmender Spieldauer und mit jedem Tor für Ewing, so sagen zumindest die Ewinger, hat man so von außen gemerkt, dass sich das Spiel ein bisschen aufheizt. Also insbesondere die Zuschauer Roches, die sondern immer wieder schon gezeigt haben, dass es hitziger wurde oder dafür gesorgt haben. Und dann gab es offenbar ein Foulspiel oder eine Situation. Und da ist überhaupt nicht klar, was passiert ist. Also man weiß nicht, ob es eine Attacke von einem Spieler gegen den anderen gab. Beide Vereine haben sich so ein bisschen gegenseitig beschuldigt. Wobei nicht gegenseitig, Roche hat Ewing beschuldigt. Die Polizei, die auch eine Pressemitteilung rausgegeben hat, Roche. Und Ewing hat gesagt, es gab eigentlich ein normales Foulspiel. Offenbar hat sich aber daran dann alles entzündet. Und
das war ja, wir haben das Video ja
genau
gesehen. Ne? Ich glaube, ja, das Video hat ganz Dortmund schon gesehen. Es wurde allen irgendwie zugeschickt. Wir haben es natürlich nicht veröffentlicht, weil wir nicht der Urheber sind. Dann können wir es natürlich nicht machen. Aber wenn man sich so die Szenerie anguckt, wie es begonnen hat, hat man das Gefühl, alle laufen hinter einem Spieler des TuS Ewing hinterher.
Genau, nämlich an der Szene, die ich gerade beschrieben habe, ja, da setzt jetzt das Video ein. Also ja, da sind wir jetzt. Und da sieht man dann eben beide Mannschaften auf dem Platz, aber auch Zuschauer, die aufs Feld laufen.
Ja.
Die, so sagt Ewing, und wir haben bislang noch keine gegenteilige Schilderung gehört, zum FC Roche gehören. Und nach so ein paar Sekunden kristallisiert sich so das raus, was du gesagt hast, so dass der eine Spieler von Ewing auf dem Rückzug echt ist und wirklich auf der Flucht ist.
Ja.
Also der halt in der Rückwärtsbewegung ist. Und ich bin eigentlich immer vorsichtig mit so Begriffen, aber man muss echt fast schon von einer gezielten Jagd auf ihn sprechen. Also es sind dann wirklich mehrere Spieler, mehrere Zuschauer vor allem, die da ein bisschen federführend sind, die versuchen auf ihn loszugehen und das auch gegen Spieler, die sie noch zurückhalten etc.
Da war ein schöner Satz in deinem Text, den ich gelesen habe, das war ja auch entlarvend so von Roches Seite, fand ich, mit dem Verantwortlichen, mit dem du gesprochen hast, der gesagt hast, die wollten das jetzt nicht bestätigen, dass das Roche-Fans waren, die auf den Platz gelaufen sind, aber wenn ich es richtig verstanden habe, hat das in die Richtung gesagt, aber es ist ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht sehr hoch, dass Ewinger Zuschauer oder Fans den eigenen Spieler jagen.
Ich glaube, so muss man stehen lassen. Das ist schon so alles Weitere. Wie es dann wirklich war, wird das Kreissportgericht aufklären müssen, wobei die auch in diesem Fall mit besonderen Schwierigkeiten konfrontiert sind. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Jedenfalls gibt es dann irgendwann ja so einen eingesprungenen Tritt gegen den Spieler, es gibt einen Faustschlag und als er dann mit dem Rücken sozusagen an der Bande ankommt, wo wiederum direkt die Tribüne dran grenzt, dann entlädt es sich, ne? Dann kommt es wirklich zu einer richtigen Massenschlägerei, ja. Dann dieses ganze Treiben verlagert sich unter die Tribüne, das Video setzt dann auch so ein bisschen aus und bricht dann irgendwann ab, aber da sieht man halt, dass es wirklich nicht nur ein Gerangel ist und wir achten auch immer sehr genau darauf, was ist wirklich zu sehen,
ja.
Also wir setzen nicht voraus, dass es dort irgendwas gibt, was nicht wirklich zu sehen ist, weil man sieht wirklich klare Schläge und Gerangel und Geschubse. Bis zu 40 Leute sollen daran beteiligt sein, hat die Polizei dann später bestätigt. Die dann
gab es Verletzte?
Es gab einen Verletzten, also offiziell hat die Polizei einen Verletzten bestätigt, der dazwischen gehen wollte und mit dem Kopf wohl an eine Wand gedrückt worden ist. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass es eine der Tribünenwände waren. Der ist zur Behandlung der leichten Verletzung ins Krankenhaus gekommen. Plus der sportliche Leiter des TuS Ewing, Erjan Ilkborn, der hat mir gesagt, dass der Spieler auf den Jagd gemacht worden ist, dann später auch über Schmerzen geklagt hat. Und es wurden ja auch, das ist das Letzte, was die Polizei dann noch bestätigen konnte, Strafverfahren eingeleitet wegen Landfriedensbruch und wegen gefährlicher Körperverletzung und eben mehrere Platzverweise dann natürlich für den Platzistus ausgestellt, sodass sichergestellt waren, dass einige der, die daran beteiligt waren, eben nicht mehr mit dabei waren. Wann, und das ist ja das Verrückte, wenn das Spiel dann fortgesetzt wurde.
Ja, das, als ich das gehört habe, gelesen habe, ich dachte, dass, man hat ja auf diesem Video diesen Pfiff des Schiedsrichters gehört. Ich dachte, der wäre Schluss. Ne? Es war ja nicht so erkenntlich, welche Szene war vorher. Es ist jetzt Schluss und dann entlädt sich alles und es explodiert. Als du mir dann erzählt hast, nach deiner Recherche, hey, das war in der 89. Minute, das Spiel wurde fortgesetzt im Anschluss, habe ich mir gedacht, willst du mich verarschen? Aber es wurde wirklich fortgesetzt, oder?
Ja, yeah, genau. Mein Reflex war auch, als ich das Video gesehen habe, hatte ich schon einmal mich durch alle Ligen geklickt und ich glaube, das ist ja bei uns allen Routine am Sonntag, dass wir dann irgendwann zu dem Zeitpunkt, wenn eigentlich alle Ergebnisse feststehen müssen, und sich alle Ligen einmal schauen, gucken, was ist passiert, gab es Überraschungen, wird irgendwo jemand Neues gespielt oder so. Und ich dachte mir nur so, hä, das Spiel wird doch gar nicht abgebrochen. Weil man das direkt vorausgesetzt hat, wenn man so sieht, dass das Spiel nicht zu Ende gebracht wird oder eben nach Schlusspfiff, so wie du sagst, war. Das war aber nicht so gut zu sehen. Und das ist wirklich was, was jetzt, glaube ich, nochmal zusätzlich hohe Wellen steckt. Also es lief schon die 89. Minute, das muss man sich mal vorstellen. Und dann war das Spiel 20 Minuten unterbrochen, also der Polizeieinsatz hat ja auch eine Weile gedauert. Und als sich dann alles beruhigt hat, hat der Schiedsrichter quasi angeboten, hey komm, wir können das Spiel zu Ende spielen.
Aber was hat er in der Zwischenzeit gemacht? Der muss doch diese Szenen gesehen haben, die sich da abgespielt haben. Wie kann man denn da noch, also jeder Mensch ist anders, aber wenn ich solche Szenen, da kriege ich Gänsehaut, ein mulmiges Gefühl, Bauchkribbeln und denke mir selbst, okay, davon will ich mich ja erstmal weit entfernen, damit will ich nichts mehr zu tun haben und fahre direkt nach Hause, glaube ich. Wie viel Ruhe hat er oder wie kam der auf die Idee, wieder das Ganze anzupfeifen? Und vor allem, er hat das ja auch alles gesehen.
Darauf haben wir aktuell keine Antwort, das ist so. Also das ist auch eine Frage, die wir dem Kreis Schiedsrichterausschuss gestellt haben. Die ist auch, ich würde mal sagen, ich beschreibe es mal so, Markus Schanz fand es, glaube ich, auch zumindest mal erstmal eine Erklärung bedürftig. Und sie fragen sich nämlich auch, das beschäftigt sie, wieso dieses Spiel fortgesetzt wurde. Und ja, es ist auch gerade noch nicht ganz klar, wie detailreich die Informationen sind, die der Schiedsrichter dann im Fußballkreis weitergegeben hat, stand jetzt. Also es ist durchaus möglich, dass da nicht so viel eingetragen worden ist, weil das ist natürlich dann die Aufgabe des Schiedsrichters an so einer Stelle, möglichst gut beobachten, auf keinen Fall schlichten, nicht sich selber gefährden, aber möglichst gut beobachten und im Optimalfall dann halt Rückennummern liefern, ne, Spieler XY hat das gemacht, weil das natürlich die Basis ist für jegliche Sportgerichtsverhandlung am Ende, damit dann diese Spieler eben auch bestraft werden, weil man ja im Eiltempo, ne, im Eifer des Gefechts nicht davon ausgehen kann, dass es Videoaufnahmen gibt, also dass es überhaupt gibt, oder dann noch, dass es so gute vielleicht gibt, aufgrund deren man dann eben auch Spieler bestrafen kann und Verfahren einleiten kann. Deswegen wäre das eine Aufgabe gewesen, die er stand jetzt, müssen wir sagen, wir sprechen jetzt hier gerade am Dienstag, am frühen Nachmittag darüber, offenbar nicht vollumfänglich nachgekommen ist. Und was halt völlig verrückt ist, um darauf zurückzukommen, dieses Spiel muss ja noch eine Weile weitergegangen sein. Also
das ist noch ein Tor gefallen,
oder? Tor in der 7. Minute der Nachspielzeit. Wie gesagt, in der 89. in der 89. kam es zu diesen Szenen und zu der ungefähr 20-minütigen Unterbrechung. Ich habe jetzt schon mal von zwei Leuten gehört, wenn der Schiedsrichter ein abgezockter Typ ist, während das alles losgeht, denkst du dir, alles klar, 89. Minute, ich glaube, meine Uhr geht falsch. Ich glaube, die ist schon in der 90. Minute, Nachspielzeit brauchen wir heute nicht und ich pfeife das Spiel ab. Und dann stellt sich diese Frage gar nicht. Klar, wäre das auch ein bisschen bisschen geschoben vielleicht, wenn man da eine Minute
abwartet. Aber es wäre schon diplomatische Lösung gewesen. Aber es stünde im Verhältnis
zu dem, was dann da passiert.
Ja, natürlich. Also wenn du schon den Abbruch verhindern willst, dann muss es die 91. Minute gewesen sein auf deiner Uhr und nicht einfach wieder anpfeifen. Für mich auch irgendwie unverständlich. Man hat ja das Gefühl, es sind beide Mannschaften beteiligt, die einen schützen, die anderen rennen drauf. Man kann es natürlich nicht richtig erkennen, wer schlägt, wer nicht, welche Seite. Man kann da, glaube ich, gar keinen rausnehmen jetzt aktuell. Aber dass die dann wieder auf den Platz gehen und gegeneinander Fußball spielen, als wäre nichts gewesen, das musst du auch erstmal hinbekommen.
Es sind auch keine Karten eingetragen nach den Ereignissen, also keine gelben, keine roten Karten. Und wie du schon sagst, also jetzt mal, wir müssen mal ganz rational sehen, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass beim 11 gegen 11, beziehungsweise 11 gegen 10, weil es gab eine gelb-rote vorab schon gegen den FC Roche 2, die Wahrscheinlichkeit, dass von diesen Leuten, die dann noch auf dem Platz stehen, welche beteiligt waren an der Schlägerei und mitgemischt haben, die ist schon echt extrem groß und die dürfen dann für den Moment unbestraft weiter Fußball spielen. Ja. Plus, das ist ja überhaupt nicht vorauszusehen, was passiert in diesen Minuten. Also wenn du als Schiedsrichter offenbar weißt, ich pfeife jetzt hier nicht nur 30 Sekunden an, sondern ich habe noch eine gewisse Nachspielzeit, die ich eventuell sogar noch irgendwie vonstatten gehen lassen möchte, dann ist ja durchaus ein bisschen Raum geschaffen dafür, dass wieder was passiert im Zweikampf, ein V-Spiel. Mhm. Muss ja wirklich nichts Wildes sein, woran sich dann sowas wieder komplett entzündet.
Ja.
Also das halte ich nicht für mutig. Ich glaube, das ist da irgendwie so das falsche Framing. Also das wäre zu positiv, sondern echt für ein bisschen leichtfertig. Ich glaube, das Spiel muss man abbrechen und einfach, weil man sagt, hier geht's heute nicht mehr um Fußball, sondern nur noch um Aufklärung.
Das bedeutet dann ja jetzt, wenn es nicht jemand gegeben hätte, der das mit Video aufgenommen hätte und das verbreitet hätte und es jetzt nicht ganz Dortmund gesehen hätte, dann hätte es gar keine Strafen gegeben?
Das ist schwierig zu sagen. Das Kreissportgericht hätte das schon erreicht, Schilderung darüber, aber eben erstmal nicht auf offiziellem Wege.
Aber wenn der Schiedsrichter nicht einträgt, keine rote Karten, keine Namen, wie willst du am Ende nachvollziehen, wer was gemacht hat? Auf den Videos ist es ja jetzt gut zu sehen.
Kannst natürlich schon Stellungnahmen erstmal anfordern und gucken, wer sich gegenseitig belastet. Ich glaube, das ist was zu machen ist. Aber wenn sich, also doof gesagt, jetzt wenn wir es mal allgemein sprechen, nicht auf den TuS Ewing und den FC Roche beziehen, wenn sich da alle Beteiligten inklusive Schiedsrichter einig wären und es keine unabhängigen Aufnahmen oder sowas gibt, dann wird es fürs Sportgericht wirklich wahnsinnig schwierig, da was in die Wege zu leiten, was da am Ende auch wirklich stichhaltig ist.
Ja. Wird es eine Ansage auch an den Schiedsrichter wohl geben? Klar, Schiedsrichter, häufig die ärmste Sau, was soll denn so eine Situation machen? Er hat dann weiterspielen lassen und nichts eingetragen, ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg.
Das ist nicht der richtige Weg, das ist auch nicht das, was sich der Fußballkreis wünscht, weil der Fußballkreis Dortmund ja schon immer auch sehr an Aufarbeitung solcher Vorfälle interessiert ist und nie irgendwie ein Interesse hat, dass sowas unter den Tisch gekehrt wird. Problematisch ist an der Stelle, dass der Schiedsrichter schon mal durch ein ähnliches Verhalten wohl aufgefallen ist.
Okay.
Also nach Angaben des Fußballkreises hat er 2022 im September das Spiel zwischen den Sportfreunden Söllerholz 2 und Gänsebillige Hürde gepfiffen. Und das liest sich ganz ähnlich. Also ich habe gerade nochmal unsere Berichterstattung dazu angeschaut. Auch da gab es eine Szene kurz vor Abpfiff, die in Tritten und Schlägen gemündet ist. So haben es damals alle geschildert. Und auch diese Partie wurde offenbar zu Ende gebracht. Und auch da gab es dann erstmal keine großen Eintragungen. Beziehungsweise damals gab es keine Eintragung. Deswegen ist es jetzt auch ein bisschen ein Thema beim Fußballkreis und insbesondere im Kreisschiedsrichterausschuss, wie man damit dann umgeht. Und da wird es auf jeden Fall auch ein Gespräch geben. Aber wie du schon sagst, es ist wirklich auch wahnsinnig schwierig für einen Schiedsrichter,
definitiv.
Die sind ausgebildet, um Spiele zu pfeifen, bestmöglich auf rein sportlicher Ebene und dann passieren solche Dinge, wo man ja wirklich Angst haben kann, wo man ein mulmiges Gefühl zumindest mal haben sollte, also wo man sich einfach ja zum eigenen Wohl nicht sicher fühlen sollte. Und wenn du dann derjenige bist, der dann darüber entscheidet, wie das Ganze jetzt erstmal zu handeln ist, das ist natürlich einfach eine Situation, die natürlicherweise, glaube ich, nicht jeder gewachsen sein kann. Das kann man dann auch nicht von jedem Schiedsrichter erwarten, die ja vielleicht auch alle das einfach als Hobby machen, aber das muss ja nicht mal ambitioniert sein.
Ja, ja.
Also sie müssen ja nicht immer die Ambition haben, irgendwie höher pfeifen zu wollen oder so, sondern einfach solide ihr Ding zu machen in der Kreisliga B in diesem Fall. Und das ist natürlich dann einfach ein Moment für die, oder auf den ja vielleicht nicht jeder gleich gut vorbereitet ist, sagen wir es mal so.
Aber dem Schiedsrichter kann man, glaube ich, sagen, der hat so viel innere Ruhe, dass er kein Problem gesehen hat, das Ding wieder anzupfeifen. Das hätten, glaube ich, nicht viele geschafft. Oder gemacht, nach den Regeln her. Ne?
Das ist so.
Das kommt ja auch noch dazu. Was erwartet ihr jetzt? Die Spieler, die Vereine? Wird man sich jetzt die Videos angucken? Wird es jetzt Strafen für einzelne Spieler geben? Wird es Strafen für die Vereine geben? Was kann man da machen als Sportgericht überhaupt jetzt?
Was es auf jeden Fall geben wird, sind jetzt erstmal gibt es ein ganz ausführliches Videostudio. Das passiert jetzt gerade auch schon. Und das Kreissportgericht hat angekündigt, alle Spieler, die es zweifelsfrei dort sieht auf dem Video, die mitmischen, denen du wirklich was zur Last legen kannst. Und da sind wir dann wieder bei wirklich Schlägen, Tritten, nicht nur bei vielleicht Schieben oder... Ne,
habe ich da auf den Tisch gesehen zwischendurch?
Es fiel einer um im Hintergrund. Ich glaube, der wurde nicht geworfen, aber es fiel auf jeden Fall einer um. Also allen, denen du zweifelsfrei jetzt wirklich etwas zur Last legen kannst, ne, körperliche Angriffe, die kannst du per einstweiliger Verfügung sperren. Das heißt, die sind raus bis zur Sportgerichtsverhandlung. Ich glaube, da gibt es eine gewisse Frist, ich glaube 4 oder 6 Wochen. Also bis dahin muss die Sportgerichtsverhandlung dann auch über die Bühne gegangen sein. Und ja, ist so der Klassiker. Es werden Stellungnahmen eingeholt. Mhm. Es gibt ja keinen Spielerbruch, über den verhandelt werden kann. Aber erstmal werden diese körperlichen Angriffe auf Gegenspielern auch beiden Vereinen zur Last gelegt, damit beide im Zweifel dann auch bestraft werden können, und sollte sich irgendwie klären, dass der eine Verein gar nichts gemacht hat, dann kann das auch wieder fallen gelassen werden. Aber beide Vereine inklusive Zuschauer sind jetzt quasi erstmal ja, beim Sportgericht Thema. Und ich halte persönlich die Wahrscheinlichkeit für recht groß, dass es dann eine mündliche Verhandlung geben wird und dann auch in den Einzelfällen, die werden dann natürlich sehr gesondert betrachtet, dann auch härtere Strafen.
Also kann der TuS Ewing davon ausgehen, dass man die Punkte behält? Das Spiel wurde ja gewonnen, weil die brauchen ja jeden Punkt im Aufstiegskampf. Die sind ja, glaube ich, auf dem ersten Tabellenplatz, wollen hoch in die neue Dortmund-Liga. Vorher gibt es natürlich noch die Aufstiegsrunde für die Meister. Also kann man davon ausgehen, dass die Punkte in Ewing bleiben?
Ja, davon kann man ausgehen, außer sollte jetzt, und dafür gibt es Stand jetzt keinerlei Anhaltspunkte, irgendwie noch zutage kommen, dass diese Eskalation glasklar vom TuS Ewing ausging. Aber damit ist gerade überhaupt nicht zu rechnen. Also es ist nur eher ein theoretischer Gedanke.
Dann hast du dich noch um einen zweiten Fall gekümmert am Wochenende. Den können wir, glaube ich, schneller abhaken.
Der ist direkt davor passiert. Das ist ja das Verrückte.
Ja, in dem Spiel. Was, auf dem gleichen Platz?
Auf dem auch TuS Ewing, die zweite Mannschaft, die vorab gespielt hat. Ja.
Die gegen den VfL Hörde 3 gespielt. Genau. Da gab es einen Abbruch, aber war, glaube ich, das viel, viel entspanntere Spiel.
Genau, man muss ja auch sagen, beim Wort Spielabbruch, da müssen wir nicht immer zwangsläufig an Gewalt und Schlägereien und sowas denken, sondern die gibt es, und das ist auch kein verschwindend geringer Anteil, aber es ist am Ende doch die Minderheit der Fälle. In dem Fall war es einfach so, dass der VfL Hörde personelle Probleme hatte, die dritte Mannschaft. Man unterstützt eher die zweite, gerade weil die noch um die Qualifikation für die neue Kreisliga C spielt, während die dritte wohl in der Kreisliga D dann und nächste Saison spielen wird. Und ja, man hat einfach sportlich unterlegen, hat zur Halbzeit 0-8 zurückgelegen, hatte keine Wechselmöglichkeiten. Okay. Dann gab es mehrere Verletzte.
Ob sie dann immer Torhüter gibt. Noch gebracht? Wurde nicht noch ein Torhüter gebracht?
Es ist wohl aufgrund des, das ist eigentlich gar nicht so witzig an der ersten, im ersten Moment, weil aufgrund eines Arbeitsunfalls ist der Torhüter der zweiten Mannschaft ausgefallen. Ja. So hat es mir Lukas Lackummer vom VfL Hörde erzählt. Und da musste der eigentlich für die dritte Mannschaft vorgesehene Torhüter zur zweiten gebracht werden. Der musste aber, damit er da hinkam, musste noch ein Spieler noch ihn fahren. Das heißt, durch den Auswahl des Torhüters ist noch ein zusätzlicher Spieler der dritten weggebrochen. So waren sie dann nur zur Elft, hatten dann verletzungsbedingte Ausfälle. Wie gesagt, ob es die dann beim Stand von 0-8 immer gibt, das können wir nicht klären. Und dann waren aber alle Beteiligten ganz gelassen, und das Spiel ist einfach vorzeitig dann zu Ende gegangen, 45 Minuten.
Wir haben noch einen zweiten Abbruch.
Der war nicht so schön.
Da habe ich mich drum gekümmert. Vielleicht können wir das mal einstreuen. Es gibt ja einige Leute, die auch immer sagen, hey, warum berichtet ihr überhaupt über sowas? Also wir berichten darüber, weil es Gesprächsstoff ist, weil die Leute drüber reden, weil die Leute bei fußball.de gucken, da steht Abbruch, was ist da passiert? Also es wird dann immer sehr, sehr viel spekuliert, und vielleicht sieht man nur das Video, kennt nicht die Hintergründe. Da ist es einfach dann unser Job, nachzufragen. Wir sind die, die beim Fußballkreis nachfragen, versuchen bei den Schiedsrichtern nachzufragen, bei den Vereinen. Also wir wollen das Ganze ja auch aufklären und sachlich darstellen, dass diese Gerüchte nicht aufkommen und diese Falschmeldungen aufkommen, die es dann meistens gibt.
Genau, weil so ein Video, das was dann verbreitet wird, das gibt ja nur einen sehr eingeschränkten Bereich wieder. Ne? Also das setzt zu einem gewissen Zeitpunkt ein, und wenn ich auf eine Filmtaste drücke, dann ist ja meistens schon was passiert, weshalb ich filme. Ja. Und das einmal einfach in Kontext zu setzen und einzuordnen, was da drüben herum passiert ist, das ist unsere Aufgabe. Aber muss ja wirklich mal sagen, wenn so ein Video kursiert, wie oft ich so ein Video geschickt bekomme oder danach gefragt werde, also damit es mal ein sportliches Ereignis gibt, damit ich von den gleichen Leuten so oft danach etwas gefragt werde, da muss schon einer richtig verrückte Dinge machen auf dem Platz.
Stimmt,
Also dann, krieg selten Nachrichten, brauchst du gesehen, hat einer 3 Tore geschossen, aber wenn es sowas gibt, dann vielfaches an Nachrichten. Also das Interesse an solchen Vorfällen, die es leider gibt, das muss man sagen, ist echt einfach extrem hoch. Mhm. Und natürlich ist es unsere Aufgabe, über das zu berichten, was die Menschen interessiert und bewegt.
Definitiv. Und deswegen gibt es auch noch die Geschichte, wie du gesagt hast, Tasch gegen den Hombrucher SV 2 in der Kreisliga C. Das ist nämlich der zweite Abbruch an diesem Wochenende gewesen. Da habe ich ein bisschen rumtelefoniert. Das Spiel wurde in der 65. Minute abgebrochen, da gab es 2 Rudelbildungen, in der ersten Halbzeit, erste Kuriosum, gab schon große Diskussion, Tor oder nicht Tor, war ein Loch im Netz, der Schiedsrichter hat, glaube ich, das Tor hinterher gegeben, Loch wurde gestopft und dann kommen wir in die 65. Minute. Da war der ganze Auslöser für diesen Abbruch am Ende. Da gab es wohl einen Foul des Hombrucher Spielers an einen Taschspieler, der ihn dann, den Hombrucher Spieler, komplett weggeschubst hat. Danach gab es Rudelbildung. Es kamen wohl auch Leute von der Bank, die auf dem Feld plötzlich waren. Aus Sicht des Hombrucher SV war die Taschseite super aggressiv. Das war deren Aussage. Denen wurde auch gedroht mit Dingen wie, ihr kommt hier heute nicht mehr heile vom Platz. Das sind zumindest die Aussagen. Die Taschseite spielt das ein bisschen runter. Es sei nicht so gewesen. Auch der Trainer und glaube ich, Mitvereinsgründer stand plötzlich auf dem Feld, hat einen Spieler gedroht, wir sehen uns nach dem Spiel, habe ihn auch darauf angesprochen. Er selbst sagt, er hat aber vorher zu mir gesagt, wenn du Eier hast, komm jetzt her. Das war seine Aussage. Und deswegen hätte er dann zu ihm gesagt, wir sehen uns dann nach dem Spiel, wenn du möchtest. Also da sieht man ungefähr, was da wieder los war auf diesem Platz. Schiedsrichter hat es wohl dann aber gut hinbekommen, dieses DFB-Stopp-Konzept angewandt. Ja, ja. Das bedeutet, jede Mannschaft geht in die eigene Hälfte. Man beruhigt sich erstmal. Dann gab es noch eine Besprechung mit den Schiedsrichtern, Trainern und das waren die drei Parteien, die dann da standen. Und die Hombrucher, so haben sie es geschildert, haben dann die Leute von Tasch gefragt, beruhigt ihr euch jetzt? Dann würden wir weiterspielen, ansonsten auf gar keinen Fall. Tasch behauptet, sie wären ruhig gewesen, es wäre gar nicht so schlimm gewesen. Und Hombruch sagt einfach, die haben gesagt, wir haben doch gar nichts gemacht, ihr seid doch die schlimm. Und dann hat Hombruch gesagt, wir machen dann Cut. Der Trainer Ajoub Bata.
Der war ziemlich gefrustet, oder? Habe ich gestern rausgehört aus deinen Berichten.
Ja, der hat dann am Ende auch gesagt, die Mannschaft hat erst gewollt, aber er hat einfach die Rolle auch als Trainer, die eigene Mannschaft zu schützen. Und er hatte Sorge, dass es wieder aggressiv werden kann. Er sprach davon, dass es dann angeblich von außen hieß, wenn wir jetzt nicht weiterspielen, dann können wir uns wenigstens zum Boxen noch als Mannschaften treffen. Er hat das als Kindergarten beschrieben.
Das ist total treffend, finde ich. Also ja. Das ist irgendwie so wahnsinnig frustrierend, weil du denkst, ich will nicht sagen, da war ja gar nichts. Also da war ja auf jeden Fall was, aber das ist irgendwie so irre vermeidbar. Also da denkst du dir am Ende so, Leute, ey, wir hätten einfach hier das Fußballspiel irgendwie vernünftig über die Bühne bringen können. Es war alles so unnötig, dass es überhaupt zu so Dingen gekommen ist. Und am Ende hat Tormo das, glaube ich, gut wiedergegeben. Es ist ja so augenrollend, hat man, wie gesagt, so, ja, dann halt nicht, ne, wenn wir es nicht vernünftig hinbekommen. Und wenn es weniger so ein, die sind ja gar nicht aufgebracht gewesen, so im Anschluss hatte ich den Eindruck, so als ihr gesprochen habt, sondern einfach genervt. Und ich glaube, wenn dieser Zustand erreicht ist, dann ist es fast noch schlimmer, als wenn jemand wirklich hochgradig emotionalisiert und sauer oder wütend ist, sondern eher auf so eine Art und Weise haben wir gar keinen Bock. Das ist, glaube ich, echt auch ein Alarmsignal, irgendwie so ein Stück weit, wenn es zu solchen Spielen kommt. Ich glaube, da verliert man dann noch eher mal die Lust am Fußball, als wenn du denkst, okay, komm, heute sind irgendwie verschiedenste Dinge passiert, die alles hochgeschaukelt haben.
Genau. Und der Schiedsrichter hat es auch so eingetragen, weil nachdem Hombruch gesagt hat, wir spielen nicht weiter, gab es ja die nächste Rudelbildung, weil Tasch das nicht verstanden hat. Und im Spielberichtsbogen steht auch vermerkt, dass der Trainer von Hombruch anschließend gewürgt wurde, dass da jemand zugepackt hat, was der Trainer auch bestätigt hat. Tasch hat das nicht gesehen. Deren Schlussfolgerung war am Ende, dass Hombruch nicht mehr weiterspielen wollte, weil es 5-2 stand für Tasch und weil sie wussten, sie verlieren sowieso. Das war so deren Schlussfolgerung. Im Spielberichtsbogen, was der Schiedsrichter vermerkt, da klingt das alles nicht so. Der hat das deutlich vermerkt, als auch die rote Karte gegen den Verantwortlichen, der auch ein Wiederholungstäter sein soll, der dann plötzlich auf dem Platz stand und damit gedroht hat. Also das sind natürlich alles Dinge, die wir gar nicht brauchen an den Wochenenden.
Definitiv.
Überhaupt nicht brauchen, die auch immer so einen Schatten über den Amateurfußball bringen. Wenn man mit Leuten von außen spricht, ich wohne jetzt in Münster, dann hört man, ach, in Dortmund arbeitest du, da gibt es immer eine Menge Spielerbrüche Wenn man aber mal einfach sieht, wie viele Spiele es jedes Wochenende in Dortmund gibt, von der Jugend bis zu den Senioren, zu den alten Herren und dann guckt, wie viele Spielerbrüche das sind so im Jahr Und dann ist das echt so eine geringe Prozentzahl, aber es ist einfach dann auffällig, dass es vielleicht auch Vereine sind, die häufiger vorkommen.
Einmal das und ich glaube, was wir aktuell auch so ein bisschen sehen, immer so Häufung an gewissen Wochenenden. Also es wird dann, diese Woche ist natürlich extrem, das ist echt extrem viel passiert, daran gibt es irgendwie auch nichts zu relativieren. Allerdings ist das ja nicht bei weitem nicht jedes Wochenende so, sondern es gab auch zuletzt, gerade in dieser Saison oder eigentlich so seit Beginn der letzten auch, häufig Wochenenden, wo gar nichts passiert ist.
Ja.
Und es reicht dann aber ein so ein Wochenende wie dieses aus, damit alle wieder sagen, Mensch, was ist denn da gerade aktuell los? Ja. Aber es ist eigentlich gar nicht so sehr, führt natürlich dazu, dass es kein, wieder kein Video rumgeschickt, wo drin steht, hey, dieses Wochenende war alles super am Dortmund Amateurfußball. Ja, ne? Das ist natürlich immer so die Wahrnehmung, wo sich, glaube ich, jeder selber so ein bisschen auch nochmal straffen muss und sagen muss, hey, ist der letzte ähnliche Fall, von dem ich gelesen habe, jetzt vielleicht eine Woche oder einen Monat her oder 3 Monate oder so, war gerade die Nummer Ewing gegen Roche, die schon eine größere Größe hat. Sowas passiert jetzt auch nicht jeden Monat im Dortmunder Fußball, das muss man mal ganz klar so sagen.
Das stimmt. Und ich glaube, was auch nicht jeden Monat passiert, ist das, was in Castrop-Rauxel am Wochenende passiert ist.
Da habe ich direkt eine Frage an dich.
Ja.
Bevor du es erzählst, oder vielleicht kannst du es anhand dessen erzählen, du bist deutlich länger dabei als ich im Lokalsport, im Amateurfußball. Hm. Hast du sowas schon mal erlebt?
Nein, also in dem Ausmaß habe ich das definitiv nicht erlebt. Man hört ja immer davon, irgendwie Spielmanipulation, die gibt es, dann spricht vielleicht einer mit dem Torwart oder keine Ahnung. Das hört man, aber dass das am Ende ein Verein auch noch zugibt und in diesem Fall, wie es da gelaufen ist, ist ja echt Wahnsinn, das kann man echt so nennen. In der Kurzfassung, was echt schwer ist, weil die Geschichte hat mich den kompletten Samstag gekostet, weil ich hatte Samstagdienst und Freitag spätnacht kamen die Gerüchte schon auf, dass der Trainer von Schwerin zurückgetreten ist, Timo Muth. Und mit dem habe ich dann gesprochen am Samstag und er teilte mir durch die Blume mit, dass er wohl einen Anruf eines Vorstandsmitglieds bekommen hat, das ihn aufgefordert hat, das Spiel am Wochenende gegen den FC Castrop zu verlieren. Da zum Hintergrund beide Vereine fusionieren. Der FC Castrop hat noch die rein theoretische Möglichkeit, in die Landesliga aufzusteigen. Liegt 6 Punkte hinter Westrich, aktuell 9. Das sehe ich gleich noch ganz schnell, warum noch 9 am 9 sind, aber eigentlich sind es 6. Und ich habe es aber erstmal gestockt und dachte, wie, dich ruft einer aus dem eigenen Vorstand an und sagt, du sollst das Spiel nicht gewinnen. Ja, genauso habe ich auch geguckt. Aus meiner Sicht hat er super gehandelt. Er ist zurückgetreten. Er hat es der Mannschaft am gleichen Abend gesagt. Und dann habe ich mich in die Recherche begeben und habe viel telefoniert am Samstag. Und es hat niemand dementiert von Schwerin. Niemand, dass es wirklich diesen Anruf gab. Und am Sonntagmorgen hat der Verein es dann sogar zugegeben, dass es diesen Manipulationsverdacht, das Versuch gab. Es gab diesen Anruf am Freitag. Der Verein hat es selbst bestätigt und es ging weiter mit dem Spiel. Das habe ich auch noch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das war wirklich dann so die Kirsche auf der Torte.
Ja, das war absolut irre. Die Mannschaft hatte sich abgesprochen, weil es diesen Versuch gab, das Spiel zu beeinflussen, dass man wollte, dass der eigene Club verliert. Dann gab es den Anpfiff, die Mannschaft dreht sich um und geht in die Kabine. Fand ich jetzt stabil. Also von der Mannschaft.
Glaube ich, eine gute Beschreibung dafür. Habe ich auch extrem überrascht, dass sie das wirklich durchgezogen haben, weil es diese Gerüchte schon gab. Und ich habe das recht früh gehört und ich hatte mit jemandem darüber gesprochen, dem hatte ich gesagt, hey, eigentlich überleben solche Vorhaben nicht. Also das ist ja auch in der Regel was aus der Emotion herausgeboren wird, so das maximale Zeichen setzen. Ich glaube, das ist auch das größere Zeichen, das einfach nicht anzutreten, sondern es führt den Verein vor in meinen Augen.
Ja.
Es gibt ein Spiel, ein Derby, alle sind da, alles ist angerichtet, alle denken dann natürlich auch, dass das Spiel stattfindet. Und dann einfach zu gehen, das ist, glaube ich, schon so, ja, das größtmögliche Kontra, was man der ganzen Angelegenheit geben kann. Genau deswegen, weil es echt viel Traute braucht, habe ich nicht damit gerechnet, dass das wirklich durchgezogen wird, weil immer desto mehr Zeit dazwischen liegt, zwischen Idee und Ausführung, desto mehr Zeit ist natürlich auch, um ja sich vielleicht ein bisschen zu beruhigen, Emotionen kochen ab, etc. Aber das fand ich auch bemerkenswert und macht diesen ganzen Vorgang, der, glaube ich, wir leben ja doch noch einiges im Amateurfußball in der Region, dann doch auch einmalig bis dato ist.
Definitiv einmalig. Der Verein hat aber jetzt gehandelt. Also es gab da eine Sitzung mit demjenigen, der angerufen haben soll und dem Vorstand, und herauskam, dass man ihn von allen Ämtern enthoben hat. Er ist weiter passives Mitglied, also es ist der sportliche Leiter gewesen von Schwerin, und ist noch passives Mitglied. Passives Mitglied deswegen, man hat ihn nicht ganz rausgeschmissen, weil sonst kann man ihn jetzt nicht von Verbandsseite mehr bestrafen, weil nach unseren Infos wird auch der Verband ermitteln. Wenn es so offen zugegeben wird, dass es einen Manipulationsverdacht gibt, weil das sind auch Dinge, die der Verband sich, glaube ich, nicht bieten lässt. Da wird es wahrscheinlich auch Strafen geben. Kann ich mir gut vorstellen. Sie werden auf jeden Fall ermitteln nach meinen Infos, dass diejenige Person dann am Ende wirklich keine Ämter mehr im Verband dann ausüben kann. Wobei da die Maximalstrafe ja, glaube ich, 8 Jahre ist am Ende. Länger kann man damit nicht jemanden bestrafen. Aber ich glaube, in dem Fall wird das echt Sinn ergeben, weil das ist echt einmalig. Also das ist echt unglaublich, den eigenen Trainer anzurufen und zu sagen, ihr verliert am Wochenende das Spiel. Dein eigener Club, die Fusion ist ja noch nicht vonstatten, ne? Also das macht es einfach unglaublich, von seinen eigenen Spielern, mit denen man das ganze Jahr zusammenarbeitet, mit dem Trainer zu fordern, nicht zu gewinnen am Wochenende.
Zumal die Fallhöhe so riesig war. Also ja, man darf ja auch nicht vergessen, Schwerin ist im Mittelfeld postiert, der FC Kastrup Tabellenzweiter. Ich glaube, man kann sagen,
die heißeste Mannschaft der Liga.
Genau, die formstärkste Mannschaft. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn man alles unberührt lässt und das versucht auszublenden, beide Mannschaften gehen hochmotiviert ans Werk, die Wahrscheinlichkeit, dass der FC Kastrup einfach gewinnt und man über dieses Spiel sportlich nicht mehr groß spricht, ist echt groß gewesen. Mhm. Bei allem Respekt, also natürlich muss das Spiel erstmal gespielt und gewonnen werden, aber da so ein Risiko einzugehen für dieses eine Spiel, und sie haben ja immer noch 6 Punkte Rückstand auf Westrich, die das direkte Duell jetzt auch schon dann bestritten haben und so, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hey, wenn wir unsere Spiele hier gewinnen, dann holen wir Westrich auf jeden Fall noch oder so, oder man ist selber Tabellenführer, dafür so ein Risiko einzugehen, das ist schon echt, echt hart, und ich glaube, dann darf man sich wirklich nicht wundern, beschweren, wenn es auch wirklich dann, ja, ich will nicht sagen vollumfänglich, weil sicherlich gibt es noch hier und da ein Detail, das nicht ganz unerheblich ist, das noch nicht öffentlich ist, aber trotzdem ist diese ganze Nummer der versuchte oder die versuchte Spielmanipulation dann zum größten Teil jetzt schon öffentlich geworden. Ich glaube, das ist dann auch letztendlich genau die Konsequenz, die man ertragen muss, wenn man so ein Risiko eingeht. Und man es hat sich einfach nicht gelohnt.
Ein Gedanke von mir war auch direkt am Anfang: Wieso hat er geglaubt, dass das niemals rauskommt? Also, wer ein bisschen in dieser Fußball-Community steckt, egal ob man in Dortmund ist, in Kastrop, wir sind ja auch noch in Schwerte super aktiv, du hörst alles am Ende, ne? Da kannst du doch nicht vom Trainer fordern, dass wir ein Spiel nicht gewinnen am Wochenende. Das ist doch wie ein Lauffeuer dann, das weiß doch ein Tag später, wissen das hunderte von Leuten.
Vor allen Dingen, weil die Situation auch so ist, dass man gar nicht mehr groß aneinander gebunden war. Ja. Also durch die Fusion stellt ja schon fest, dass Timo Muth den Verein verlassen wird.
Geht nach Waltrop, glaube ich.
Genau, ein Großteil der Mannschaft ist ja wohl offenbar auch weg. Mhm. Also
gehen mit nach Waltrop.
Genau, einige, oder Nico Kaufmann, der Kapitän zum Beispiel, wurde schon beim SV Brakel in Dortmund als Neuzugang vorgestellt. Sprich, da ist wenig Bindung, Identifikation da. Also wenn man es jetzt mal ganz rational betrachtet, wenn jemand die Traute haben könnte, aufgrund der Zukunft, ne, sowas öffentlich zu machen und dafür einzustehen, dann war jetzt die Konstellation so. Dann konnte es Timo Muth machen. Also sicherlich bist du als Trainer in einer anderen Lage nochmal, wenn du, weiß nicht, diese erste Mannschaft des Fusionsvereins, die es nächstes Jahr geben soll, wenn du als Trainer vorgesehen bist für die Mannschaft, dann denkst du natürlich vielleicht auch ein Stück weit an deine eigene Zukunft. Völlig legitim, ne? Also wäre auch kein Vorwurf. Aber das war ja wirklich die völlig gegenteilige Lage. Also damit musste man auch einfach rechnen, dass Timo Muth das in der Form dann noch öffentlich macht.
Ja, und er hat es gemacht. Zum Glück hat er es gemacht, ne? Im Sinne des Fairplays, im Sinne des Sports.
Viel Respekt dafür bekommen.
Ja, definitiv.
Kann man, glaube ich, nicht
einschränken. Es betrifft ja auch echt viele Mannschaften. Zum Beispiel ein SV Westrich kann sowas am Ende vielleicht der Aufstieg kosten, weil Schwerin wäre in der Lage gewesen, vielleicht ja einen Punkt zu holen. Deswegen hat er da, glaube ich, aus meiner Sicht gut reagiert, mannschaftsstabil reagiert. Der Verein hat, glaube ich, ein bisschen spät, aber am Ende doch richtig entschieden dann.
Ja, das glaube ich auch.
Definitiv. Ein bisschen muss man ja auch sagen, es sind Ehrenamtler. Die Krisenkommunikation war vielleicht jetzt nicht perfekt, aber sie haben auch keinen gelernten Pressesprecher bei sich oder so. Das ist alles nicht so einfach.
Wenn wir schon sagen, es war das erste Mal für uns so eine Situation, ja, also in der Form, dann ist es für den Verein natürlich umso mehr noch.
Wobei man am Ende sagen muss, dass alles wirklich ein Mann aus den eigenen Reihen ausgelöst hat.
Ja.
Das hat weder der Trainer ausgelöst, noch und wir haben die ganze Nummer ausgelöst. Es war der Anruf,
genau,
dieses Gespräch, das es gab, mit der Bitte nicht zu gewinnen. Das war definitiv der Auslöser, das darf man nie vergessen.
Alles andere sind nur Folgen davon.
Das waren alles nur Folgen davon. Es gab ja noch kurz die Andeutung, das hatten wir am Sonntag geschrieben, oder die Gedanken des Vereins, die Mannschaft zurückzuziehen, da einen Schnitt zu machen jetzt unter die Saison. Fertig ist es. Die Tendenz ging dann wieder dahin, es nicht mehr zu machen, was ich einfach nur für fair halten würde, weil jetzt aus Dortmunder Sicht, weil wir auch viel über Dortmund berichten und auch ein Dortmunder Podcast sind hier in der Regel, wäre es super bitter, wenn die zurückziehen. Bosner würde das 6 Punkte kosten, Mengede wird das 3 Punkte kosten.
Ja, ja.
Also im Abstiegskampf wäre das für die Dortmunder Clubs mehr als negativ.
Gerade für Sarajevo, Bosner natürlich.
Ja.
Also ich habe mir, glaube ich, 20 Punkte erstmal nicht, wenn ich es richtig im Koffer habe. Wenn du dann davon noch 6 abgezogen bekommst, dann ist es natürlich schon, bringt sich eine Lage, es ist kaum noch reparierbar ist. Ne? Wie geht's denn jetzt weiter? Also wir nehmen hier jetzt am Dienstagmittag auf, am Donnerstag erscheinen wir. Was soll bis dahin noch passieren bei Schwerin?
Also, wenn ihr gerade zuhört oder zuguckt, am Mittwochabend gab es dann wohl ein Gespräch mit der Mannschaft, ob man weitermacht oder nicht. Darüber werden wir natürlich dann am heutigen Donnerstag.
Wenn ihr es direkt hört,
wenn ihr es hört, ist es heute für euch. Für uns ist es in 2 Tagen jetzt gerade. Da werdet ihr natürlich erfahren, ob sie weitermachen. Aber der Verein hat schon gesagt, er möchte gerne weitermachen. Es liegt natürlich jetzt auch an den Spielern, weil es hinterlässt natürlich auch Narben. Ne? Wenn du weißt, dann es gibt ein Vorstandsmitglied, das nicht will, dass du gewinnst.
Ja.
Sie haben jetzt gehandelt. Also die Grundlage ist da, die Mannschaft zu überzeugen, weiterzuspielen. Ich würde es auch für fair halten, wenn die Mannschaft das macht. Die Mannschaft hat ein Zeichen gesetzt am Sonntag, was sie davon hält. Sie steht für Fair Play, geht vom Platz. Ich würde es gut finden, wenn sie weitermachen. Auch im Sinne der Dortmunder Clubs und aller anderen Mannschaften wäre es nur fair. Und ich hoffe, sie haben sich Mittwochabend so entschieden.
Das hoffe ich auch, vor allen Dingen, weil trotz der ganzen Turbulenzen ist der Verein ja sportlich konkurrenzfähig. Also oftmals gibt es ja Turbulenzen im Verein, wo dann Rückzug irgendwie aus anderen Gründen im Raum steht, weil ein Verein wie die Spieler ausgehen, viele hohe Niederlagen, weil einfach die Konkurrenzfähigkeit nicht mehr hergestellt ist. Hier wird aber wirklich eine Mannschaft aus der Liga gehen, die ja auch viele Vereine Punkte genommen hat.
Ja.
Ne? Also es wird das Ganze schon echt ziemlich durcheinander geben. Deswegen hoffe ich auch, dass es so zu Ende geht und die Mannschaft dann auch wirklich konkurrenzfähig weiter ist und nicht irgendwie die letzten Spiele jetzt über sich ergehen lässt.
Ja, das finde ich auch. Ja, das waren so die Fälle vom Wochenende. Aber mir hat dieser Podcast super viel Spaß gemacht, um auch mal einen Einblick zu geben. Ne? Was ist unser Job? Was sind unsere Gedanken? Warum machen wir das? Viele werfen zu, hey, wollt Klicks, 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 Klicks. Aber das sind Dinge, die uns betreffen, die alle Fußballer betreffen, die Mannschaften betreffen. Es gibt die Nachfragen, was ist da passiert? Und wir haben jetzt mal gezeigt, wie arbeiten wir am Wochenende, was passiert da und wie gehen wir da ran, und wenn wir nur Klicks machen, schreiben wir Abbruchschlägerei, machen Punkt und
veröffentlichen wir einfach das Video.
Damit, ne?
Genau,
aber wir befassen uns da stundenweise, also diese erste Schwerin-Geschichte, die hat mich, glaube ich, 6 Stunden am Samstag gekostet, im ganzen Tag telefoniert mit unzähligen von Leuten, bevor ich da wirklich mal einen guten Text aufschreiben kann, ne? Also wo ich auch sagen kann, ich habe alle Informationen. Und ich kann es jetzt aufschreiben. Und genauso ist es bei den Spielerbrüchen. Das hat sich ja wie ein Lauffeuer verbreitet, schon am Sonntag, dieses Video. Ich glaube, ich habe es irgendwie 3 Stunden nach Spielschluss und 4-mal gehabt von allen möglichen Leuten. Und dann hat es ganz Dortmund. Und dann setzen wir uns da dran und schreiben uns das auf. Du hast, ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten du gesprochen hast, wie viel Stunden du investiert hast, um da wirklich einen guten Einblick zu bekommen. Und das ist dann Journalismus. Und uns machen Spielerbrüche keinen Spaß, das muss man auch dazu sagen.
Das sind auch selten angenehme Gespräche, weil ja auch da immer viele Emotionen drin stecken.
Ja.
Also es ist auch immer ja, schwierig, so ein bisschen jetzt die Emotionsebene von der Sachebene zu trennen, einmal nochmal nachzufangen, so hey, du hast jetzt vielleicht mal ein bisschen widersprochen, überschlagen, war das jetzt so oder so, ne? Ja. Also auch wir müssen ja auch eine große Aufmerksamkeit einfach dann in Gesprächen in den Tag bringen und was du sagst, wenn es dann nur um Klicks gehen würde, also einfach nur um das Reproduzieren oder das, wie soll ich sagen, das Auffangen von etwas oder so, dann hätten wir einfach das Video veröffentlicht oder am Sonntagabend schon was, aber das waren ja bei uns in unserem Fall dann ja fast 24 Stunden, nachdem das passiert ist, bis wir dann endlich mal was hatten. Einfach, weil wir abhängig davon sind, dass wir mit Leuten darüber sprechen können. Klar, so Zeiten zur Stellungnahme sind da gerade bei so akuten Themen auch nicht mal unbegrenzt, aber haben alle Beteiligten eingehalten und dann entsteht auch was, was hoffentlich sauber ist, wo alle Perspektiven berücksichtigt werden, wo man verschiedene Schilderungen auch gegenüberstellen kann, wo man auch noch dann eine Behörde drin hat, ne, wie mit der Polizei, die natürlich immer so ein bisschen als beste Quelle vielleicht gilt, weil es ein bisschen neutral natürlich noch ist, so die haben wenig Eigeninteresse dann daran, irgendwen zu beschuldigen oder so. Das ist dann, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, als einfach nur das Video zu verbreiten und weiterzuschicken.
Genau, das ist auch unser Anspruch, einfach alle Seiten zu hören, mit allen zu sprechen, bevor wir was schreiben.
Genau.
Und deswegen hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat, mal zuzuhören, unseren so ein bisschen Schlüssellochperspektive. Was machen wir? Warum machen wir das? Wir haben es, glaube ich, offen dargelegt, haben euch die Fälle geschildert, wie wir sie angegangen sind. Und nächste Woche geht es wieder, glaube ich, rein um Sport, weil wir haben
hoffentlich
vielen guten Fußball am Wochenende, auch live wieder. Wir haben Freitag auf rn.de/sporttv zeigen wir Freitag schon Abstiegsderby Kemminghausen-Brechten, die sind nicht weit auseinander, kann man vom Derby sprechen in der Bezirksliga. Kemminghausen ist schon abgestiegen, Brechten versucht sich noch zu retten, müssen also gewinnen, könnt ihr Freitagabend sehen, Samstag glaube ich, für mich das beste Spiel des Wochenendes, Samstag Aplabeck gegen Lippstadt, Dritter gegen Vierter, beide können auch aufsteigen in die Regionalliga. Vorentscheidendes Spiel gewinnt Aplabeck, ist glaube ich Lippstadt erstmal raus aus der Nummer, verliert Aplabeck, kann der Rückstand zu den ersten beiden echt groß werden. Aber am Wochenende haben wir auch gute Spiele, wobei auf eins freue ich mich fast genauso.
Ich weiß genau, welches du meinst.
Komm, sag du, du hast es zuerst gesehen.
TuS Raan gegen FC Sandschak.
Ja, da freue ich mich riesig drauf. Eine Kreisliga B, Topspiel, Emotion.
Zwei Vereine, die wir nicht Emotion. Immer zeigen.
Ja, genau. Kreisliga B, es geht um Aufstieg in die Dortmund-Liga. Zwei richtig gute Mannschaften, die eine super Saison spielen. Da freue ich mich auch drauf. Dann haben wir noch zwei weitere Spiele.
Ich glaube, wir zeigen Westfalia-Hooker gegen SV Westrich.
Genau.
Beim dritten müsstest du mir kurz helfen.
Warte, das dritte Spiel. Ich muss auch überlegen. Drittes Spiel. Also, wir gehen. Wir haben auf jeden Fall, und das ist jetzt schlecht.
Das ist nicht gut.
Guck mal.
Wahrscheinlich ist es das Beste jetzt noch von denen.
Na, warte, Bezirksliga, Landes, auf keinen Fall noch Oberliga.
Kichörde spielt gegen Ararat
Gevelsberg. Da, klar,
ist das auch vorentscheidende
Beziehung. Ja, in Gevelsberg sind wir. Gegen Kichörde, das Topspiel. Nach der Hinrunde sah es ja ein bisschen aus, dass Ararat einen kleinen Vorteil hat. Jetzt ist aber Kichörde schon 6 Punkte vor. Gewinnt man, müsste man eigentlich durch sein und der Landesliga-Aufstieg ist perfekt. Das ist das dritte Spiel. Und wir haben noch einmal Basketball.
Einfach reinschalten. Alles gibt's
alles bei uns. Gucken. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Schaltet rein oder lest bei uns nach rn.de/dosport. Da lest ihr alle Geschichten von uns. 5, 6, 7 Mal Amateurfußball am Tag, aber auch Handball, ein bisschen Volleyball, Basketball. Auf jeden Fall ist alles dabei. Schöne Woche.
Macht's gut, ciao.
Vierte Halbzeit.